With a promise, Chet Baxx. Mit dem Song Quiet Little Voices. Ja, so quiet sind sie gar nicht. Da geht's ja richtig ab, ganz schön rockig. Herr Dr. Merz, wieso haben Sie sich diesen Song gewünscht? Sind Sie ein Rocker?
Ja, also ich höre die Musik wirklich gern. In dem Fall ist das Lied aber gar nicht auf meine Mist gewachsen für heute, sondern ich habe natürlich auch hier Kolleginnen und Kollegen gefragt, worauf sie Lust hätten. Und ein Kollege hat sich das gewünscht und da haben wir alle gesagt, prima Idee, das machen wir.
Okay, also dann liebe Grüße übers Radio an Ihre Kollegen.
Richtig aus. Schön.
Gut, wir sind jetzt schon im letzten Einstieg für heute. Ganz spannend bis jetzt schon gewesen. Natürlich, der letzte Punkt, den wir ansprechen wollen, ist Digitalethik. Das ist was ganz was Neues, oder?
Das stimmt. Also das ist sowohl inhaltlich ein neues Feld in der angewandten Ethik, als auch für uns tatsächlich ein neues Thema. Wir widmen uns dem jetzt immer stärker, einerseits aus eigenem Interesse, weil wir merken, dass es wirklich neue Praxisfragen auch gibt, wo die Philosophie Orientierung bieten kann und Hilfestellung bieten kann. Aber zum anderen wirklich auch, weil immer mehr Organisationen auf uns zukommen. Interessanterweise bislang insbesondere eigentlich die großen Konzerne, von denen man es vielleicht jetzt gar nicht so unbedingt vermuten würde, dass die da so avantgardistisch sind. Aber gerade die kommen auf uns und wahrscheinlich auch andere zu und sagen, wir entwickeln digitale Geschäftsmodelle, beispielsweise mit Bilderkennungs- und Gesichtserkennungssoftware oder auch mit der Möglichkeit, tief in die Persönlichkeitsdaten von Nutzern einzugreifen. Und da sind wir uns eigentlich selbst gar nicht mehr sicher, was von diesen ganzen technischen Möglichkeiten wir eigentlich noch wollen sollen als Unternehmen. Also was ist eigentlich noch vereinbar mit den Grundwerten der Gesellschaft und wie können wir uns da auch vielleicht als Unternehmen oder auch als NGO positionieren, wenn es darum geht, sowas wie einen eigenständigen digitalethischen Standpunkt auch zu formulieren. Und da wagen sich jetzt die ersten Organisationen tatsächlich ran. Wir haben uns deswegen entschlossen, wegen dieser steigenden Nachfrage und auch der Brisanz der Themen, dazu einerseits wirklich mehr Seminare für Unternehmen anzubieten, aber selber auch jetzt nochmal über größere Formate nachzudenken, die wir in Zukunft dazu anbieten, die dann frei zugänglich für alle Interessierten sind.
Ja, ich glaube, Sie sprechen sogar auch Hochschulen an.
Ja, also wir haben immer häufiger eben den Fall, dass Menschen, die, also Professorinnen und Professoren, die Studiengänge leiten beispielsweise, ne, auf uns zukommen und sagen, hier, wir haben zwar in unserer Studienordnung ganz groß stehen, ja, dass wir in diesem Masterstudiengang beispielsweise unsere Studierenden zu verantwortungsvollen Führungskräften der Zukunft ausbilden wollen, aber ehrlich gesagt, wir machen dazu nichts, wir haben dafür auch keine Professur zur Wirtschaftsethik oder Digitalethik. Könntet ihr nicht in Form von Lehraufträgen diese Arbeit für uns mitleisten? Und dann sind das natürlich Gelegenheiten, wo es auch besonders inspirierend ist, auch mit Studierenden und jungen, ambitionierten Leuten gerade zu den Themen zu arbeiten.
Ja, es war richtig erfrischend, heute mit Ihnen zu telefonieren. Meine Damen und Herren, ideologiefreie, wirtschaftsethische Orientierung für heutige und zukünftige Verantwortungsträger. Das bietet die Thales Akademie für Wirtschaft und Philosophie. Und Herr Dr. Merz, es hat mir wirklich Spaß gemacht, heute mit Ihnen hier so zu telefonieren. So am Ende unserer Sendung wollen wir vielleicht noch Ihre Kontaktdaten durchgeben. Für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie erreicht man Sie am besten?
Ja, mache ich gerne. Also wir haben eine Website, auf der eigentlich alles am schnellsten zu finden ist. Das ist www.thales-akademie.de und da sind Telefonnummern drauf, unsere persönlichen Kontaktdaten und darüber erreichen Sie uns gerne, wenn Sie möchten.
Sehr schön. Ich nehme auch an, dass Ihre Ausbildungen jetzt über digitale Kanäle auch weiterlaufen, ne?
Ja, genau. Also wir haben sowohl die Wirtschaftsethik als auch die laufende Medizinethik-Weiterbildung jetzt erstmal umgestellt auf Online-Seminare. Das hat erstaunlich gut funktioniert und auch mit großer Resonanz der Teilnehmenden. Ich hoffe, es ist aber auch keine Dauerlösung, weil die persönliche Begegnung miteinander und auch die Herzlichkeit im Austausch, die ist schon lebendiger, ne, wenn Menschen gemeinsam in einem Raum sitzen und auch in den Pausen Zeit haben, sich auszutauschen. Und
ja, ja, ich finde das ja wirklich faszinierend. Wir haben ja auch sehr viele Studiengäste. Erst vor kurzem war auch ein Psychologe auf Sendung hier bei uns über Skype und er hat uns berichtet, dass sogar seine Hypnosetherapie über den Bildschirm funktioniert.
Ist das gut? Da wäre ich auch gerne mal dabei.
Ja, ja, das funktioniert. Also war es selber für ihn ein Experiment. Aber das geht. Also es ist natürlich der persönliche Kontakt jetzt im Raum füreinander da zu sein, fehlt schon, aber man kann unglaublicherweise tatsächlich sehr viel erreichen über diese Kommunikation. Also der Geist kann sich auch über weite Entfernungen, über die Technik auch verbinden und kann auch etwas bewirken, wie wir es sehen. Auch wir waren erfinderisch. Wir haben zum Beispiel Wohnzimmerstudios für unsere Moderatoren jetzt einrichten müssen, sozusagen. Also die senden von zu Hause aus und da wird eine Verbindung gemacht, so wie wir es machen. Und ich glaube, dass diese Krise sozusagen auch jetzt, wenn man sagt, einen Vorteil auch in diese Richtung hat, dass wir wirklich uns überlegen, wie könnten wir digitale, Sie haben es auch selber schon gesagt, Geschäftsmodelle entwickeln. Das ist schon ein wichtiger Punkt, dass wir da in die richtige Richtung vorstoßen, oder?
Absolut. Und ich glaube, die entscheidende Frage wird sein, dass in dem Moment, in dem die Einschränkungen dann aufgehoben werden, sukzessive, wann auch immer das dann wirklich losgeht, bei euch in Österreich ja offenbar schneller als bei uns, wir dann nicht wieder in diese alten Denk- und Handlungsmuster zurückverfallen, wie wir das wahrscheinlich meistens als Gewohnheitswesen gerne tun, sondern dass wir da nochmal innehalten und wirklich auch die positiven Lehren aus dieser Krise mitnehmen und überlegen, was haben wir auch gewonnen, ne, für unsere Arbeitswelt und für unsere Art des Miteinanders, indem wir beispielsweise gemerkt haben, dass bestimmte Reisen, die immer selbstverständlich waren, beispielsweise für Geschäftstermine, dass die nicht nötig sind, dass da vieles von genauso gut oder nur mit geringen Verlusten wirklich über eine Online-Konferenz stattfinden kann. Und das hat natürlich auch im besten Fall klimaschonende Wirkung.
Ja, da fällt mir ein, eine unserer Sendungen über den Zukunftsforscher Hawks. Er sagt, macht keine Prognose in die Zukunft, sondern eine Regnose. Haben Sie das gelesen?
Ja. Ja, das ist, ich meine, das ist ein Gedankenexperiment. Ne? In der Philosophie sind Gedankenexperimente ja seit jeher sehr beliebt. Und das ist ein ebenfalls sehr taugliches Gedankenexperiment, so im Sinne des Futur 2. Ne? Also in welcher Welt wollen wir rückblickend gelebt haben?
Genau. Ja, das geht auch in die philosophische Richtung, auch in die Antizipierung, etwas, eine Gedankenvorwegnahme, dass man es auch tatsächlich dann erreicht. Ne?
Ja, also gerade finde ich jetzt, wenn wir über Wirtschafts- und Medizin- und Digitalethik sprechen, würde ich sagen, es ist eine ganz wichtige Strategie, weil bislang ist es meistens in unserer Kulturgeschichte so gewesen, dass die Ethik den realen Entwicklungen hinterhergelaufen ist, ne? Und dann immer versucht hat, so als Literaturservice und irgendwie nachträgliche Schranke, irgendwie bestimmte Entwicklungen einzudämmen oder zu korrigieren. Und der strategisch klügere Weg scheint mir zu sein, dass die Ethik sozusagen vorausschauend und vorauseilend ein Stück weit auch gesellschaftliche und technologische Entwicklungen begleitet, sodass wir in bestimmte Brunnen erst gar nicht mehr fallen, sondern wir sowas wie eine progressive Ethik tatsächlich entwickeln.
Schön. Ja, meine Damen und Herren, das war sie, die Sendung mit Weitblick, kann man fast sagen. Schön, dass wir heute darüber gesprochen haben. Wirtschaft und Philosophie passen zusammen, die Thales Akademie. Die beweist das, Herr Dr. Merz. Ich freue mich total, dass wir dieses Interview geführt haben. Haben Sie vielleicht erst abschließend noch eine Botschaft für uns?
Ich habe vor ein paar Tagen tatsächlich mal wieder ein bisschen bei dem deutsch-französischen Arzt und Philosophen und Pazifisten Albert Schweitzer gelesen, den die meisten sicher kennen. Der hat mal den schönen Satz aufgeschrieben, nachdenklich machen ist die tiefste Art zu begeistern. Da steckt viel drin, finde ich. Wir leben ja in einer Welt, die oft so auf der Oberfläche ziemlich theoriefeindlich ist, so im Sinne von, naja, wir groß nachdenken müssen wir nicht, wir müssen machen und wirtschaften und tun und der große Aktionismus dominiert oft den Alltag. Und Schweitzer hat uns quasi mit dieser Gegenthese daran erinnert, dass es oft hilft, vorher nachzudenken und dass es auch eine Weise ist, mit uns selbst und der Welt anders in Berührung zu kommen, wenn wir über diese scheinbaren Selbstverständlichkeiten unseres Alltags kritischer nachdenken. Und das hat uns und mir und dem Geist der Thales Akademie, glaube ich, sehr entsprochen. Nachdenklich machen ist die tiefste Art zu begeistern.
Schön. Nachdenklich machen, begeistert sein und klar sehen. Dementsprechend der nächste Song, I Can See Clearly Now. Meine Damen und Herren, es hat Spaß gemacht. Auch Ihnen, Herr Dr. Merz, danke für Ihre Zeit, für unser Interview. War sehr aufbauend. Meine Damen und Herren, schauen Sie auf die Webseite thales-akademie.de. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, viel Erfolg und ciao, baba.
Danke Ihnen auch. I can see clearly now, the rain is gone.
Musik.